Also gestern hat Bruder Helmut und Bruder Arnold haben die Einleitung schon gemacht für das heutige Thema. Das sind ein paar Gedanken, an die ich eigentlich fast nahtlos anknüpfen möchte. Wir hatten gestern ja einmal den Gedanken, am Wasser gepflanzt zu sein, einfach die Quelle direkt daneben zu haben und aus dieser Quelle auch schöpfen zu können. Wir haben es auch gestern gehabt, was notwendig ist für Wachstum, dass wir auch wachsen können als Christen und einfach voranzukommen. Und das ist alles wichtig im Dienste des Königs. Und es geht eigentlich um einen expliziten Punkt. Der stand ursprünglich mal in Klammern und dann hat Arthur angerufen, hat gefragt, ob das irgendwie noch da stehen soll oder nicht. Ich habe mir gedacht, es ist vielleicht ganz gut, wenn wir uns gemeinsam zu dem Punkt hinarbeiten und bevor er da schon direkt dran steht. Und ich habe das mal so überlegt, dass wir uns Gedanken machen, ja, was es überhaupt bedeutet. Und ich würde es mal ein bisschen vielleicht sogar praktischer machen. Ich denke, einige von euch haben schon einen Ferienjob gemacht, viele machen schon eine Ausbildung, manche arbeiten schon. Ihr habt alle schon Erfahrung in der Arbeitswelt. Und selbst wenn ihr bisher nur Zeitung ausgetragen habt, könnt ihr euch trotzdem hinterfragen, was sind so gewisse Faktoren, die notwendig sind, um diesen Dienst zu verrichten. Und zwar so zu verrichten, dass, so viel nehme ich vorweg, dass euer Arbeitgeber damit zufrieden ist. Und da würde ich gerne mal einfach die Frage in den Raum werfen, was ihr für Vorstellungen habt. Weil es geht mir darum, dass jeder Arbeitsplatz, er hat eine gewisse Arbeitsplatzbeschreibung. Also bei uns, wenn neue Stellen ausgeschrieben sind, dann steht da ganz explizit dran, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, um diese Stelle dann auch letztendlich bekommen zu können. Also alles, was mit Elektrik zu tun haben würde, da bin ich schon mal zu 100% raus. Das heißt, auf die Stelle bräuchte ich mich auch gar nicht zu bewerben. Und es gibt im Endeffekt auch eine Arbeitsplatzbeschreibung. Und was denkt ihr? Jetzt fangt man ein bisschen allgemein an. Also ihr könnt euch vielleicht so an den allgemeinen Punkten orientieren. Was ist einfach wichtig, um eine Arbeit zu erfüllen? Was sind so die Voraussetzungen? So die klassischen Basics, also jetzt nicht irgendwie eine SPS-Steuerung programmieren zu können. Zuverlässigkeit? Okay. Habe ich Treue richtig gehört? Okay, Treue. Das sind wichtige Punkte. Ist sogar auch bei mir die ersten Punkte. Ehrlichkeit passt. Punkt 3. Ihr arbeitet irgendwie meine Liste von oben nach unten durch. Disziplin ist auch sehr gut. Fleiß, ja. Pünktlichkeit, ja, passt. Also letztendlich ist es auch eine Voraussetzung, die ein Arbeitgeber an seinen Angestellten hat, definitiv. Loyalität, ja, das war mit Treue mein erster Punkt, Loyalität und Treue. Loyalität leider komplett am Aussterben in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Also ich habe jetzt nochmal Einfallsreichtum dazu genommen. Ich denke, das ist bei nahezu allen Jobs, hilfreich, selbst beim Zeitungsaustragen, ein bisschen kreativer zu werden, schneller fertig zu werden, besser fertig zu werden. Und letztendlich auch die Motivation, das Engagement, das man an den Tag legt und dass man letztendlich auch erfüllen sollte. Und so gibt es diese Voraussetzungen. Jeder Job hat seine Voraussetzungen, um irgendwie an den Erfolg zu kommen. Wir brauchen die Motivation, wir brauchen das Vertrauen. Einmal, dass der Arbeitnehmer das Vertrauen zum Arbeitgeber hat, aber auch genauso auch andersherum. Und Kommunikation, es sind so viele Faktoren, die wichtig sind. Aber ein Punkt, der ist auch noch ziemlich wichtig, der ist jetzt noch nicht so ganz gefallen und das will ich jetzt vorwegnehmen. Das ist nämlich so ein bisschen der Punkt, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Stellt euch mal vor, der Arbeitgeber, als ich einen Vertrag unterschrieben habe, er hat gewisse Konditionen gehabt, die ich ja, den ich zugesagt habe, als ich den Vertrag unterschrieben habe, dass ich diese Aufgabe erfüllen möchte. Und da ist unter anderem darin beinhaltet, dass ich die Kernarbeitszeiten einhalten werde. Das ist das, was das Thema Pünktlichkeit. Das ist zum anderen auch, dass ich in der Woche 36 Stunden mindestens arbeiten sollte, dass ich nicht mehr als 30 Tage Urlaub nehme. Und das sind so die Dinge, die damit beinhaltet sind. Wenn ich jetzt nach meinen gewünschten Bedingungen arbeiten würde, wäre es eine 9-Stunden-Woche. Ich würde am liebsten erstmal gut frühstücken, mir jeden Morgen, ich liebe zu jedem Frühstück, wenn ich mir ein gutes Ei braten kann, ich würde erstmal ausschlafen, ich würde mir ein Ei braten. Ich würde so gegen 9, 10 irgendwann mal auf der Arbeit eintrudeln, würde natürlich mich, wenn es so warm ist wie jetzt, gerne pünktlich heimgehen, aber so funktioniert das nicht. Mein Arbeitgeber, er hat gewisse Voraussetzungen und die habe ich zu erfüllen. Also ihr könnt euch vorstellen, dass zu meinen Konditionen, ich würde nicht lange den Job haben. Und es ist letztendlich so, dass um dieser Arbeit nachzugehen, muss ich etwas von mir auch, ich sag's mal, in einer gewissen Hinsicht opfern. Das ist meine Zeit. Zeit ist etwas Wertvolles. Das ist mit eins der wertvollsten Dinge, das ist ein Teil eures Lebens, das ist nicht, nichts, was ihr nachkaufen könnt, das ist nicht das, irgendetwas, was ihr dazu verdienen könnt. Und es ist eine Selbstaufopferung in einem ganz gewiss kleinen Maß, das ist vielleicht auch mit dem Arbeitgeber nicht ganz eins zu eins vergleichbar. Und die Bibel, die spricht von einer Selbstverleugnung. Und wer hat eine Idee, wie man Selbstverleugnung vielleicht am besten definieren könnte? Wenn Jesus sagt, dass wir uns selbst verleugnen sollen, wer hat einen Vorschlag?
Also
verändern?
Verändern?
Ja, ist ein sehr guter Punkt. Veränderung? Ben? Ja, seine Bedürfnisse nach hinten stellen. Ich stehe nicht um 9 auf und mache mir erst zum Frühstück ein Eis, sondern ich stehe um 6 auf und ich schaue, dass ich pünktlich bei der Arbeit bin. Meine eigenen Bedürfnisse sind da eigentlich jeden Morgen zurückgestellt. Oder Bedürfnisse, meine eigenen Wünsche, sage ich mal in dem Fall. Bedürfnisse sind das wahrscheinlich ganz genau. Das heißt, im Endeffekt, wenn ihr, oder da komme ich später noch dazu, also zu dieser Definition, was eigentlich diese Selbstverleugnung, oder im Duden wird es sogar mit Selbstentäußerung bezeichnet, das hat einen tieferen Sinn. Und ich denke, ich brauche auch gar nicht zu fragen, alle, die hier sind und die dem König aller Könige dienen, die haben einen Wunsch, davon gehe ich ziemlich fest aus, ihr wollt, dass Gott euer Dienst gefällt. Also ich muss es ganz ehrlich sagen, wir hatten vor kurzem unser alljährliches Leistungsbeurteilungsgespräch und es ist natürlich schon so, dass man dann die Tage vorher ein bisschen anfängt, so das ganze Jahr zu reflektieren. Okay, was war so das ganze Jahr? Es wird in 4 Viertel eingeteilt, die dann unser Gruppenleiter jedes Vierteljahr sitzt er sich hin und bewertet die Arbeit, die man geleistet hat. Und natürlich überlegt man sich dann auch so ein bisschen, wie sieht der Vorgesetzte die Arbeit von einem? Und das war eigentlich auch schon ganz interessant, dann ja dieses Gespräch mit dem Vorgesetzten führen zu können, einfach auch Tipps und Hinweise zu bekommen, auch da, wo die Anerkennung zu bekommen, was man vielleicht gut gemacht hat, auch vielleicht Korrekturen zu bekommen, was man besser machen kann. Und letztendlich ist es so, und ich denke, und ich hoffe, das ist bei euch auch, dass ihr bei eurer natürlichen Arbeit, die ihr nachgeht, auch dieses Bedürfnis habt, auch diese Arbeit so zu erledigen, dass euer Arbeitgeber mit eurer Arbeit zufrieden ist. Wir haben es gestern gehabt. Alex hat bei dem Thema Fleiß und Gnade gesagt, dass auch dass es letztendlich, dass wir auch als Christen auch dadurch auch ein Licht sein können, indem wir auch diesen Fleiß auch ausleben, dass wir auch sehen, dass wir auch wirklich diese Loyalität auch dem Arbeitgeber gegenüber haben, dass auch diese Verantwortung, die wir haben, die wir auch vom Arbeitgeber anvertraut bekommen, dass wir auch dieser nachkommen. Und all diese Punkte, die sind schon wichtig. Und ich denke, wie gesagt, in 2. Timotheus, da gibt es eine Bibelstelle, die eigentlich schon das ein bisschen auch aufzeigt, was Paulus da beschreibt. Die möchte ich mit euch lesen. Ihr seht es auch an der Wand, 2. Timotheus, Kapitel 2, von Vers 1 bis 4. Und da heißt es: So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Und was du durch viele Zeugen von mir gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren. Du nun ertrage alles Leid als ein guter Soldat Jesu Christi. Kein Soldat verstrickt sich in die Geschäfte des täglichen Lebens, um dem zu gefallen, der ihn angeworben hat. Und selbst wenn jemand kämpft, wird er doch nicht als Sieger geehrt, wenn er nicht vorschriftsgemäß gekämpft hat. Ich glaube, bei den meisten heißt es an dieser Stelle, er kämpfe denn recht. Und es ist letztendlich schon so, dass Paulus, er sagt es hier auch, der Soldat, der angeworben wird, der hat dieses Verlangen, dem zu gefallen, der ihn angeworben hat. Und das ist etwas, was in unserem natürlichen Leben der Fall ist, davon gehe ich stark aus. Aber was ist, wir haben es heute schon gehört, was ist das natürliche Leben im Vergleich zu der Ewigkeit, im Vergleich zu dem Dienst für die höchste Autorität? Edi hat das auch heute schon gesagt, die allerhöchste Autorität. Wir dürfen dieser Autorität dienen, dem König aller Könige. Und ich denke und ich bin überzeugt, dass ihr mit eurem Dienst Gott gefallen wollt. Und da gibt es auch zusätzlich zu den zwei Punkten, die wir gestern gehört haben, die ich auch immer wieder streifen werde, gibt es einen wichtigen Punkt, den wir in Betracht ziehen müssen, auf den ich euch eigentlich hinweisen möchte, der euch auch eine Hilfe sein kann, dass euer Dienst wirklich auch gesegnet ist. Und damit wollen wir uns beschäftigen, und das ist diese Selbstverleugnung. Also zum einen haben wir es heute gehört, oder gerade wurde es auch gesagt, dass Selbstverleugnung beinhaltet unter anderem, dass man eigene Zeit opfert, dass ihr Zeit hergebt für Dinge, die, sage ich mal, vielleicht so auch nicht geplant sind. Dann ist es auch, dass ihr eigene Interessen zurückstellt. Es geht nicht darum, dass man nur das tut, was man selbst möchte, worauf man gerade Lust hat, auch ein gewisses Engagement an den Tag legt und die generelle Opferbereitschaft. Ich möchte das vielleicht nur so ein bisschen an einem Beispiel aufzeigen. Unsere ganze Gesellschaft, die basiert auf diesem Prinzip der Selbstverleugnung, der Opferbereitschaft. Wenn man, also mittlerweile zwar immer weniger, aber es gibt ganz, ganz viel ehrenamtliche Tätigkeiten, wo Menschen eigene Interessen zurückstellen, um anderen Menschen zu helfen. Wir sehen das zum Beispiel auch jetzt gerade in der Flüchtlingskrise, die, jetzt gerade so ein bisschen abgeebbt ist, aber die letzten 2 Jahre schon sehr aktuell war, wo Menschen sich immens viel Zeit genommen haben. Die haben dafür keinen einzigen Cent bekommen und haben mit den Flüchtlingen Unterricht gemacht, um ihnen die Sprache beizubringen. Menschen, die zwar auch manchmal echt schlechte Sachen gespendet haben, aber manche Menschen haben sehr gute Sachen zur Verfügung gestellt, haben Sachen gespendet, in Sachspende. Die haben sich engagiert, dass diese Dinge ordentlich verteilt werden. Wir haben die Feuerwehr, die in vielen Teilen, auch noch ehrenamtlich funktioniert, wo Menschen sich auch diese Zeit nehmen, um diesen Brandschutz zu gewährleisten. Aber gehen wir nochmal in den engeren Kreis, dass das ganze Familienprinzip basiert auf Selbstverleugnung, eigene Interessen zurückzustellen, damit in allererster Linie das von Seiten der Eltern, damit es den Kindern gut geht. Dafür zahlen viele Eltern einen sehr, sehr hohen Preis, dass sie eigene Zeit sozusagen auch opfern, damit es dem Kind gut geht. Das fängt schon an, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Ich habe es noch nicht erlebt, aber letztendlich, dass es viele schlaflose Nächte gibt, das hat fast jeder, oder immer wieder schlaflose Nächte gibt, das haben fast alle Eltern berichtet, wo man dann sich die Zeit nimmt und da bleibt man nicht einfach liegen und lässt das Kind schreien, sondern man steht auf, egal wie müde man ist, und man nimmt das Kind auf die Hand. Und das zieht sich durch bis in den Zeitraum, wo die Kinder das gar nicht mal wertschätzen, dass Eltern sich Zeit nehmen für ihre Kinder, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Und die Kinder manchmal sogar die kalte Schulter zeigen, weil es irgendwie nicht cool ist, mit den Eltern Zeit zu verbringen. Und sie trotzdem die Kinder bedingungslos lieben und alles für sie tun. Ihr werdet das irgendwann mal, und ich behaupte, das hat ein Bruder letztens auf Muttertag gesagt, man begreift mit jedem Lebensjahr, dass man ja älter wird, mehr, was die Eltern eigentlich für einen getan hat. Und ich bin da nur so am Rande, das bisschen wieder mehr zu verstehen. Und das ist wirklich gigantisch. Und das ist alles Selbstverleugnung, wo eigene Interessen zurückgestellt werden. Und dass es dem Kind gut geht. Und es ist ganz gut, ich habe mit Nico mich kurz unterhalten, weil ich habe dann auch gesagt, wir haben so kurz auch über dieses Thema gesprochen, habe ich gesagt, ich möchte ja so am Rande das auch anstreifen mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Er hat gesagt, das war schon so passend, das hat ja Edi schon auch am Freitag ja auch gesagt oder auch mit eingebunden, ich war am Freitag noch nicht da. Ich möchte es trotzdem kurz aufzeigen. Es ist die modifizierte Bedürfnispyramide, das ist die von 2018. Da ist WLAN und der Akku schon dabei. Aber ich möchte eigentlich den ganzen Part ab der obersten Stufe nach unten will ich weglassen. Das ist irrelevant. Worauf ich hinaus möchte ist, also zum einen, diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, sie zeigt auf, unter welchen Bedingungen ein Mensch glücklich ist. Also so grob umrissen. Und es ist klar, wenn ihr durstig seid, geht es euch nicht gut. Das heißt, es ist eins der wichtigsten Grundbedürfnisse ganz unten. Wasser, Sicherheit, Geborgenheit. Ist klar, wenn wir verfolgt werden, fühlen wir uns auch nicht gut. Soziale Bedürfnisse. Es gibt zwar Menschen, die sich gefühlt irgendeinen Monat zurückziehen können, aber die meisten sind doch so eher, dass sie spätestens nach 2 Tagen das Bedürfnis haben, soziale Kontakte zu pflegen. Und ja, auch die Wertschätzung. Etwas, was wichtig ist, dass wir uns gegenseitig auch in den Beziehungen mitteilen und auch es zu verstehen geben, dass wir unser Gegenüber schätzen und wertschätzen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, um so die wirkliche, sage ich mal, ja, alle Bedürfnisse gedeckt zu haben, da gibt es nochmal den Topping, das Wichtigste, oder nicht das Wichtigste, das, was sozusagen das Ganze abrundet, es ist die Selbstverwirklichung. Und nach diesem Prinzip lebt die Welt. Definitiv. Es gibt keine andere Frage wie die der Selbstverwirklichung. Wie kann ich meine Ziele erreichen? Und vor kurzem, mit diesem Zitat werde ich heute das Thema auch abschließen, erst vor kurzem hat auch ein unbekannter Mann auch ein Zitat gesagt, der das Ganze ein bisschen abrundet, auch das Ganze auch einfach auch darstellt, wie die Gesellschaft das sieht. Es geht nicht darum, dass es meinem Nachbar gut geht, dass es auch meinem Nächsten gut geht, sondern es geht darum, wie schaffe ich es, meine Ziele zu erreichen. Und ich möchte es euch an einem Beispiel aufzeigen. Ich habe das schon bei uns in der Jugend, meine ich, schon mal gesagt. Und ich möchte es euch gegenüberstellen. Und zwar die Lebenseinstellung der Menschen im Jahr 2018 oder auch der Gesellschaft, der Philosophen. Und ich möchte euch Jesus Christus gegenüberstellen. Jesus Christus ist der Maßstab für uns als Christen, dass wir uns an seinem Leben orientieren können. Und ich möchte euch was vorlesen. Ihr dürft einfach zuhören. Ich werde die Bibelstelle nicht sagen, auch nicht projizieren, wenn ihr sie später haben wollt, beziehungsweise ihr werdet sie schnell finden. Und er ging nach seiner Gewohnheit an den Ölberg hinaus. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Und als er an den Ort kam, sagte er zu ihnen, betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Und er trennte sich von ihnen etwa einen Steinwurf weit und kniete nieder und betete. Und sagte, Vater, wenn du willst, dann nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tod und betete heftiger. Aber sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Dann stand er auf vom Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafen vor Traurigkeit. Und sagte zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf, betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Ja, wir haben heute diese Situation auch schon morgens in der Predigt gehört. Wisst ihr, Jesus, er hat nicht nach dem Prinzip der Spaßgesellschaft gehandelt. Jesus, er hat nicht nach dem Prinzip gehandelt, ich mache das, was mir gefällt. Und hätte Jesus das gemacht, dann wäre er hier umgedreht und wäre aus dem Garten weggelaufen und hätte definitiv was anderes gemacht. Und wisst ihr, wir können nur dankend niederfallen, das ist nur übrigens ein kleiner Ansatz, ich werde gleich nochmal das weiter erörtern. Wir können nur dankbar sein, dass Jesus Christus gehorsam war dem Vater und dass er, es gab keinen anderen Weg, dich zu retten. Dein Urteil ist die Hölle, die ewige Verdammnis. Aber weil Jesus dich geliebt hat und nicht seine eigenen Interessen, seine menschlichen, waren nicht ans Kreuz zu gehen. Definitiv nicht. Und er rang mit dem Vater und er sagte: Vater, wenn es einen Weg gibt, dann lass mich an dem Kreuz vorbeigehen. Aber es gab keinen Weg für dich. Damit du leben darfst in alle Ewigkeit, dafür ist Jesus Christus ans Kreuz gegangen. Selbstverleugnung und Selbstopferung, dass er sein Leben gab, damit wir leben dürfen. Das hat definitiv nichts mit eigenen Interessen zu tun. Das hat definitiv nichts mit Spaßgesellschaft zu tun. Und wenn wir das ganze Leben anschauen von Jesus Christus, was wäre, wenn Jesus nicht bereit gewesen wäre, anderen zu helfen? Es hat ihm schon zu Lebzeiten, als er hier gelebt hat, denkt ihr, es hat ihm Spaß gemacht, mit den Pharisäern nach jedem Wunder, das er getan hat, sinnlose Diskussionen zu führen, die ihn einfach nur verstrickt haben. Aber das ist ja im Endeffekt im Vergleich zu dem, was ich gerade schon gesagt habe, eigentlich Kleinigkeit. Sich Zeit für Menschen zu nehmen, mit Nikodemus bis in die Nacht hinein zu diskutieren, für dich und für mich zu beten, die Nacht hindurch, den eigenen Schlaf zurückzustellen, Menschen zu heilen. Wenn er nach seinen eigenen Motivationen oder Zielen vielleicht gelebt hätte, die menschlich sind, dann hätte er sich vielleicht manchmal eher das Ruhekissen gewünscht. Aber er hat den Willen des Vaters getan. Und was wäre, wenn Jesus nicht ans Kreuz gegangen wäre? Und wisst ihr, was ganz interessant ist? Heutzutage, wir haben wirklich diesen Kontrast. Wir haben diese gesellschaftliche Prägung. Und da heißt es im Endeffekt, vertrau auf dich selbst, auf deine eigene Stärke. Wir haben, dass wir an uns selbst glauben sollen. Und letztendlich, wir sollen unseren großen Traum verwirklichen. Das ist das, was viele Menschen nach diesem Prinzip leben. Jetzt vor kurzem erst ist ein Kollege, der bei uns jetzt einen Aufhebungsvertrag hat und jetzt für ein paar Jahre weg ist. Ja, das Ziel ist, er möchte mehr verdienen. Sein Ziel ist, er möchte 100.000 im Jahr verdienen. Und ich sage, ja, und was dann? Ist egal, ich möchte 100.000 im Jahr verdienen. Okay, ja, ist in Ordnung, kann er machen. Ich weiß zwar nicht, wie er das so auf die Schnelle erreichen will, aber ich wünsche ihm viel Glück. Er wird früher oder später genauso merken, dass es nichts an deinem Leben verändert. Und letztendlich, egal welche Lebensziele der Mensch sich stellt, egal wie groß der Traum ist und wenn der Traum erreicht ist, dann merkt man, dass diese Seifenblase geplatzt ist. Und dass dieses für sich selbst Leben überhaupt keine Befriedigung bringt. Und Jesus, er hat es uns vorgelebt. Und ich möchte das nochmal aufzeigen. Im Duden, wenn ihr Selbstverleugnung eintippt, dann kommt ihr, oder dann ist sozusagen direkt verknüpft, die Selbstentäußerung. Und also die Beschreibung von Selbstverleugnung ist mehr oder weniger unter der Selbstentäußerung dann definiert. Und da möchte ich in die Runde fragen, gibt es eine Bibelstelle, die euch zu Selbstentäußerung einfällt? Ich denke, die Lutherleser, die müssten da was im Kopf haben. Genau, da wollen wir jetzt hingehen. Philipper Kapitel 2 und Vers 8. In Vers 7 ist das Wort dann auch beinhaltet. Wenn ihr es mit aufschlagen wollt, dürft ihr es auch gerne mit aufschlagen. Philipper 2, ab Vers 7 würde ich gerne lesen. Da heißt es dann, oder eigentlich ist es ein bisschen aus dem Kontext gerissen, wenn ich das so zwischendurch lese. Ich würde es fast sagen, wir lesen ab Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Und dann weiter, damit sich alle Knie vor ihm beugen werden, die unter und auf der Erde sind. Jesus Christus, er ging nicht nur ans Kreuz, sondern er hatte das im wahrsten Sinne des Paradies. Und er war im Himmel und er hat alles gehabt. Und er gab das auf. Und wieso gab er das auf? Wieso gab Jesus all das auf und kam auf diese Erde und starb am Kreuz? Zur Ehre des Vaters, definitiv. Wie? Weil er jeden Einzelnen von uns bei sich haben möchte, definitiv. Aber mir fehlt ein einziges Wort. Die Motivation, die wahre Motivation, zur Selbstverleugnung und Gutes zu tun. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Der Grund war, dass Jesus Christus dich geliebt hat. Und in der Bibel heißt es auch noch, wir waren es nicht mal wert. Also wir waren weder liebenswert, noch waren wir es wert als besondere Menschen, sondern wir waren Sünder. Und für diese nicht besondere Menschheit hat Jesus Christus sein Leben gegeben. Er gab alles auf, er entäußerte sich selbst. Das höchste Maß und die höchste Form von Selbstverleugnung, Selbstentäußerung und Opferbereitschaft. Und wisst ihr, wer hat aufgepasst? In 2. Philipper, Kapitel 5, da heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Sind wir? Ist das unsere Gesinnung? Und wisst ihr, da möchte ich euch auch nochmal die Frage stellen. Lasst uns nämlich ehrlich sein. Selbstverleugnung, das muss auch ein bisschen, denke ich, bei euch in eurem Denken schon ein bisschen verankert sein. Das ist nicht unbedingt das, was erstrebenswert ist, so im ersten Moment, oder? Eigene Interessen zurückstellen, auf Dinge zu verzichten, Dinge aufzugeben vielleicht, wenn Gott es von dir fordert oder wünscht oder dir aufzeigt. Wieso sollen wir das tun? Hat jemand eine Idee? anderen eine Freude zu machen, okay? Aus Liebe. Zu wem? Das ist wichtig und gut, danke für die Ergänzung. Zu Gott und zu den Mitmenschen. Und ich finde, die Reihenfolge ist immens wichtig. In allererster Linie die Liebe zu Gott. Ich habe noch ein paar weitere Punkte, die ich dazu geschrieben habe, weshalb Selbstverleugnung gut ist oder weshalb sie segensreich in unserem Leben ist. Und zwar zum einen die wahre Freiheit. Also das sind jetzt meine persönlichen Gedanken, ich hefte da jetzt keine Bibelstelle dahinter. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, weil ganz ehrlich, diese Ziele, sag ich mal 100.000 Euro im Jahr zu verdienen oder 200.000, also wie viel auch immer, das ist so ein nichtiges Ziel, das ist, wie Petrus es schreibt, dass wir durch das Blut Jesus Christus von der nichtigen Lebensweise unserer Väter befreit worden sind, also der Vorfahren, die danach gelebt haben, mehr zu haben, Reichtum anzuhäufen oder einfach ein gutes Leben zu haben, in dem Sinne, dass man teilweise auf Kosten von anderen. Und Jesus Christus, er befreit uns von egoistischem Denken und das ist ein unglaublicher Segen. Weil dadurch wird es erst möglich, ein erfülltes Leben zu führen. Und wisst ihr, wie viele Menschen heutzutage einsam sterben, verlassen, weil sie egoistisch gelebt haben, weil sie eigene Lebensziele verfolgt haben und nie für andere da waren, die jetzt alleine zu Hause sind. Erst vor kurzem habe ich mich mit meiner Frau unterhalten, ist eine Frau einsam gestorben und sie wollte nie einen Mann haben, weil sie es nicht akzeptieren konnte, dass der Mann über ihr stehen würde. Also es ist... Sie ist schon ein bisschen länger tot. Das ist auch diese Prägung, sage ich mal, eher der früheren Zeit. Ich meine, das ist heute auch nicht mehr so ganz, dass der Mann über der Frau steht. Aber zumindest nicht in allen Fällen unserer Gesellschaft. Will ich jetzt auch gar nicht thematisieren. Aber es ist Fakt, sie hat sich aus diesem Grund gegen eine Partnerschaft entschieden, weil ihr das so unglaublich wichtig war. Ich möchte meine Rechte komplett selbst bestimmen zu können. Und dafür, den Preis, den sie gezahlt hat, ist, dass eine Person sie einmal am Tag besucht hat, ihr ein bisschen geholfen hat und sie einsam gestorben ist. Ein Leben mit Sinn und Perspektive. Und glaubt mir, das sind die Dinge, wir haben es auch, Alex hat es auch gesagt gestern in seinem Vortrag, dass wenn wir ja diese Aufgaben im Reiche Gottes erfüllen, dann haben wir Segen. Das ist etwas, was uns wirklich wahre Freude bringt. Das ist was ganz anderes, wie wenn ihr im Lotto gewinnt oder was weiß ich, irgendwie was anderes. Lotto ist ein bisschen schon vielleicht zu krass ausgedrückt, aber sag mal, all das, was irgendwie irdisch gesehen euch zufällt, das, was ihrem Reich Gottes zur Erbauung des Reiches Gottes beitragt, das bringt euch wirklich wahren Segen. Und letztendlich, und das habe ich schon gesagt, und das ist mir wichtig, das möchte ich betonen, dass letztendlich, sagt Paulus nicht umsonst, egal was ihr tut, es hat keinen Wert, wenn ihr es nicht aus Liebe zu Jesus Christus tut. Und das ist die Motivation, die auch euch antreiben soll, im Dienste des Königs zu sein, dass ihr es aus Liebe tut für die verlorenen Menschen, aus Liebe tut für die Menschen, die eure Hilfe brauchen, dass ihr Jesus Christus im Hintergrund seht in jeder Situation, dass er es ist, der eure Motivation ist und euch auch in diesen Dingen auch antreibt. Und ich habe, es sind jetzt 15 Minuten geblieben, ich denke, wir werden es ein bisschen abkürzen. Ich habe in meiner Thomson Studienbibel, das ist ja die Luther 2009, so wie ich das gesehen habe, haben die einige. Da gibt es seitlich die Thomson-Verzeichnisse, die er dann notiert hat, wo es dann sozusagen so ein bisschen so die Ketten gibt, die sich durch die Bibel durchziehen. Und da gibt es auch für das Wort Selbstverleugnung auch diese Reihenfolge, die man durchgehen kann. Und ich habe sie dann aufgeschlagen, habe sie durchgeblättert und ich habe die Stellen alle so ein bisschen durchgelesen und ich bin in der Stelle von Titus stehen geblieben. Und die möchte ich mit euch lesen. Das ist, glaube ich, sogar die letzte gewesen, die in diesem Kettenverzeichnis dann auch aufgelistet wird. Und da möchte ich mit euch aus dem zweiten Kapitel die Verse 11 bis 14 lesen. Denn die heilbringende Gnade Gottes ist für alle Menschen erschienen und nimmt uns in die Zucht, damit wir dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Leidenschaften absagen und besonnen, gerecht, gottesfürchtig in dieser Welt leben, indem wir auf die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus warten. Er hat sich selbst für uns gegeben, um uns von aller Ungerechtigkeit zu erlösen und sich selbst ein Volk als Eigentum zu reinigen, das eifrig auf gute Werke bedacht ist. Okay, ich weiß nicht, ich habe die Bibelstelle durchgelesen und heutzutage wird ganz viel über Gnade gesprochen. Finde ich super. Wir leben aus der Gnade, die wir jeden Tag brauchen. Und wir sollten uns am besten jeden Tag wirklich ins Bewusstsein rufen, was diese Gnade beinhaltet. Und da fand ich aber auch so im ersten Moment, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber eine Gnade, die uns in die Zucht nimmt. Ich weiß nicht, hat jemand eine neue Genfer hier? Da? Ich habe es nämlich durchgelesen, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie es da das Wort Zucht beschrieben wurde. Aber es ist im Prinzip, wenn man das Wort Zucht ein bisschen anders definieren wollte, es ist so, dass die Gnade Gottes uns sozusagen erzieht. Und dann irgendwie, Gnade ist ja ein reines Geschenk. Was bekomme ich von Gott? Das nehme ich ja an. Inwiefern kann mich diese Gnade Gottes ja in die Zucht nehmen? Und ich möchte euch fragen, ich hoffe, ihr macht heute sehr gut mit und dass ihr auch weiter jetzt ein bisschen mir mithelft. Wenn ihr an Gnade Gottes denkt, was würdet ihr, oder an was denkt ihr? Sagt es einfach frei heraus. Vergebung? Die persönliche Bekehrung? Ja, also die persönliche Buße, Wiedergeburt, die wir erleben dürfen. Neues Leben, das Jesus Christus uns schenkt. Sorry? Ihr Gnade, was darin beinhaltet ist. Genau, das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt. Die bedingungslose Liebe von Gott uns Menschen gegenüber. Das, was wir auch heute Morgen in der Predigt hören, dass Gott uns nicht interessiert daran ist, uns zu strafen oder dass wir uns immer in die Patsche zu hauen oder so, sondern dass er uns raushilft. Er möchte uns helfen in Schwierigkeiten, Problemen. Und glaubt ihr, wer von euch glaubt, dass wer meint es verstehen zu können, was es bedeutet, dass Gnade uns in die Zucht nimmt? Bisschen fies, aber weiß nicht, sollen wir es mit Handzeichen machen? Ich lasse es mal weg. Ich lasse es als offene Frage. Ich möchte es nämlich mal kurz versuchen, anhand von einem Beispiel zu erklären, das ich mal selbst von einem Missionar gehört habe. Ich finde, es bringt das Ganze schon ziemlich auf den Punkt, was es bedeutet, dass ein Mensch Gnade erlebt hat, aber diese Gnade nicht wertgeschätzt hat. Und zwar ist es ein Missionar, der in Serbien tätig ist und er ist zu Sinti und Roma gegangen und da wurden dann einigen Menschen diese Möglichkeit gegeben, dass sie aus dem Slum oder Ghetto rauskommen und ein anderes Leben führen können. Sie wurden gewaschen, sie bekamen neue Kleidung, sie bekamen Unterkünfte, dass sie ein neues Leben führen dürfen. Und wisst ihr, nach ein paar Monaten waren diese Personen wieder da, wo sie hergekommen sind. Glaubt ihr, dass die Gnade Gottes da ist, um euch zu verändern, damit ihr ein paar Monate später wieder das seid, was ihr davor wart? Nein. Und aus diesem Grund nimmt euch die Gnade Gottes, und die beinhaltet mehr als die Vergebung unserer Sünden, die beinhaltet mehr als neues Leben. Jesus, der hat da noch draufgepackt. Er hat uns was gegeben? Was hat Jesus verheißen, bevor er die Erde verlassen hat? Dass er immer bei uns ist. Und in welcher Form ist er bei uns? Ihr dürft es ein bisschen lauter sagen. Ich glaube, meine Ohren sind schlecht und die Ventilatoren sind laut. Genau. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und das ist die wahre Veränderung. Und hier in diesem Abschnitt geht es um nichts anderes. Und vorhin kam das auch, dass Selbstverleugnung Veränderung bedeutet. Gott, er möchte euch verändern und genau darum geht es auch. Die Gnade Gottes, sie beinhaltet die Wiedergeburt, neues Leben, aber auch den Heiligen Geist, der euch verändern möchte, der euch dahin bringen möchte, dass ihr das lebt, was die Gnade euch gebracht hat, wozu sie gekommen ist. Ein neues Leben und zwar nicht ein paar Monate, sondern ein ganzes Leben. Und, auch das wurde gesagt, wozu? Zur Ehre Gottes, um in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und in der Motivation der Liebe, die wir von Gott bekommen, durch den Heiligen Geist. Die treibende Kraft. Und da heißt es auch, das ist nichts anderes wie Selbstverleugnung, Selbstaufgabe, dass diese Gnade Gottes uns in die Zucht nimmt. Wozu? Damit wir dem ungöttlichen Wesen, und davon ist die Bibel voll, was ungöttliches Wesen ist, dass dieses Wesen in euch nicht mehr an der Tagesordnung ist, sondern dass es in euch nicht mehr vorkommt, dass ihr davon im Prinzip befreit werdet, von diesen weltlichen Leidenschaften, dass ihr diesem absagt und stattdessen besonnen, gerecht, gottesfürchtig in dieser Welt lebt. Und dann kommt es auch wieder in Vers 14. Er hat sich für uns selbst gegeben, um uns von all dieser Ungerechtigkeit zu erlösen, sich selbst als ein Volk zu reinigen, dass diese Gnade und nimmt uns in die Zucht, um uns zu reinigen. Und wozu? Dass wir, das steht zwar hier nicht drin, aber in vielen Bibelstellen auch in diesem Zusammenhang, um den Vater zu verehren, die Werke, die dienen, um den Vater zu verehren, die Werke, sie sind vorbereitet. Und die sollen wir dann eifrig tun. Das ist sozusagen, wenn wir jetzt, ich habe es überlegt, aus Zeitgründen habe ich es gelassen, ich hätte es sonst auf der Flipchart aufgezeichnet, dass die Gnade Gottes uns in diese Zucht nimmt, damit wir Veränderung erleben, mit dem Ziel, dass wir diese Reinigung erleben, dass ihr umgestaltet werden. Das haben wir heute Morgen in diesem Chorlied gehört, das ist gigantisch gewesen, ein richtig schönes Lied, dass wir umgestaltet werden in das Ebenbild Jesu Christi. Er ist der Maßstab, das Wort Jesus Christus. Und dass er uns erlöst hat und mit diesem Endprodukt, dass wir Werke tun aus Liebe zu Jesus Christus, dass wir Werke tun, damit der Vater im Himmel verherrlicht wird und damit ihr diesen Segen auch wieder zurückbekommt in eurem Leben und dass anderen Menschen dadurch geholfen wird. Und das ist eine unglaublich schöne, unglaublich schönes Bild. Es hat nichts mit Kommunismus oder Kapitalismus zu tun. Das ist das Problem, dass in unserer Gesellschaft einfach Gott fehlt. Das Leben wäre ein ganz anderes. Das, was Gott vorbereitet hat, ist ein ganz anderes. Und ich habe es hier in diesen Punkten auch zusammengefasst, was diese Gnade Gottes beinhaltet. Und was es bedeutet, diese Veränderung in unserem Leben auch zu erleben und was einfach auch diese Kraft der Veränderung ist. All das hat Jesus getan für dich und für mich mit diesem Ziel, dass du frei wirst, mit diesem Ziel, dass du ein Leben führst, das zur Ehre Gottes dient und dass du auch in dieser Beziehung mit Gott, in dieser Liebe, auch diese Möglichkeit hast, diese Liebe auch weitergeben und zu teilen. Und ich habe einen letzten Punkt, den ich euch mitgeben möchte, der aus meiner Sicht einfach wichtig ist, um Titus Kapitel 2 von Vers 11 bis 14 zu verstehen. Das möchte ich euch mitgeben, einfach auch so als Gedankenanstoß für heute Abend, dass ihr euch darüber Gedanken macht. Aber ich habe euch versprochen, dass ich ein Zitat vorlese, das möchte ich nämlich auch noch tun. Ein Zitat von dieser Persönlichkeit, die im öffentlichen Leben vielleicht nicht ganz kommt. Und der hat gesagt, das große Problem unserer Gesellschaft ist der Hang nach Maximierung. Es geht nur noch darum, krasser zu sein als der Nachbar, das größte Auto, das größte Bankkonto und das größte Haus zu haben. Da will ich nicht dabei sein. Ich weiß nicht, ob die Person gläubig ist oder nicht, aber ich fand, das war eine ganz ehrliche Aussage, die diese Entwicklung der Gesellschaft widerspiegelt. Und wo ihr, und ihr werdet es merken, auch in einem gewissen Spannungsfeld seid. Ich denke, das ist vor 2 Jahren gewesen. Da hat ein Jugendlicher mit mir, es war beim Jugendwochenende, wir haben die Möglichkeit gehabt, miteinander zu sprechen. Und es war so, dass er ein paar, wichtige Entscheidungen für die Zukunft zu treffen hatte. Und er hat es dann ganz offen und ehrlich gesagt, ich will eigentlich nicht diesen Weg einschlagen. Aber eigentlich in einer gewissen Hinsicht bleibt mir nichts anderes übrig, weil mein Umfeld erwartet von mir, dass ich das tun soll. Und ich will es eigentlich gar nicht. Und ich hab ihm dann auch gesagt, dass ich persönlich, natürlich ist es leicht als Außenstehender diese Entscheidung zu treffen, wenn man immer Entscheidungsfreiheit hatte von den Eltern, auch vom Umfeld, dass man nicht irgendwie gezwungen war, irgendwas zu tun, was man gar nicht wollte. Die Person hat mir richtig leid getan. Und ich weiß es nicht, wie er sich entschieden hat, aber letztendlich war die Entscheidung damit verknüpft, einen Weg des Zwanges zu gehen, der definitiv auf Karriere ausgerichtet war, den er eigentlich selbst gar nicht gehen wollte. Oder auf gewisse Dinge zu verzichten, aber einen Weg zu gehen, von dem man überzeugt ist. Und heutzutage, ich glaube, dass ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft, und ich glaube, das durchflutet auch ein Stück weit die Christenheit, Entscheidungen treffen, die sie eigentlich gar nicht wirklich treffen wollen. Dass sie eine Berufswahl treffen, die vielleicht logisch ist oder auch in einer gewissen Hinsicht lukrativ, aber wo sie dahinter gar nicht stehen oder auch gar keine wirkliche Befriedigung dabei haben. Und ich möchte euch auch da motivieren, dass selbst in diesen Dingen eine Berufswahl bedeutet genauso, dass ihr da Gott verherrlichen könnt. Und wenn ihr da einen Drang dazu habt, etwas zu tun, wo ihr auch wirklich Gott dadurch verherrlichen könnt, mit auch, gewissen Verlusten, dann wird euch Gott da segnen. Egal aus welcher Hinsicht der Verlust da sein wird, wenn euch Gott diesen Weg aufzeigt. Und es geht nicht immer um Maximierung. Es geht nicht immer darum, das größte Bankkonto zu haben. Es geht nicht darum, das größte Auto zu fahren oder auch das größte Haus zu haben. Sondern wahren Frieden in Jesus Christus findet ihr dann, wenn ihr Gottes Segen in eurem Leben erleben werdet. Wenn die Gnade Gottes euer Leben bestimmt, wenn die Gnade Gottes Veränderung in euch schafft und ihr ein Segen seid für eure Mitmenschen und auch Gott Freude hat an eurem Dienst. Und das Ganze, vergesst es niemals, all das soll mit der Motivation und mit dem Ziel der Liebe sein. Ich werde zum Abschluss eine meiner Lieblingsbibelstellen lesen, die Jesus gesagt hat. Dann sagte er zu ihnen allen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir nach. Gott segne euch bei dem, was ihr auch jetzt mitnehmen durftet. Und ich wünsche mir, das ist der letzte Punkt, die Gnade Gottes kann in eurem Leben Großes bewirken, wenn ihr versteht, was die Gnade beinhaltet, wenn ihr den Preis erkennt, der gezahlt wurde für euch. Das ist die wahre Motivation, ein Leben zu führen, wodurch der Vater geehrt wird, wodurch ihr anderen Menschen zum Segen sein könnt und woraus ihr die Kraft der Liebe schöpfen könnt.